Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Angela Gutzeit. Thriller, Mystery und schwarzer Humor. Diese Mischung kennzeichnen die Bücher von Heinrich Steinfest. Nun hat der gebürtige Österreicher ein neues Erzählwerk vorgelegt, sein Titel Der Chauffeur. Dazu kommen wir später. Widmen wir uns zuvor dem unangefochtenen Meister des Spionageromans, John le Carré. In der vergangenen Nacht kurz vor Mitternacht wurde gemeldet, der britische Erfolgsautor war am Samstag im Alter von 89 Jahren in der englischen Grafschaft Cornwall an einer Lungenentzündung gestorben. Der 1931 geborene John le Carré, der eigentlich David Moore Cornwell hieß, verfasste in 6 Jahrzehnten 25 Romane und ein autobiografisches Buch. Von seinen Büchern wurden weltweit etwa 60 Millionen Exemplare verkauft. 20 Millionen allein von seinem Erfolgsroman »Der Spion, der aus der Kälte kam«. Der Spionageroman war sein bevorzugtes Genre. Kein Wunder, denn John le Carré war doch selbst längere Zeit als Geheimdienstagent tätig gewesen, auch auf deutschem Boden. Für den britischen Auslandsgeheimdienst hatte Carré unter anderem von Bonn und Hamburg aus Informationen geliefert. Und deshalb konnte er auch so hervorragend Deutsch sprechen. Hier eine Kostprobe, in der er auf den Punkt bringt, was seine Protagonisten kennzeichnet.
Wenn es eine Formel gibt, take somebody who knows nothing und dann teach him something. Sogar bei einem Spion, der aus der Kälte kam. Er lernt am Ende, auch wenn es ihm das Leben kostet, die Menschlichkeit.
Die Menschlichkeit, also stand für ihn im Mittelpunkt, John le Carré im O-Ton. Ich habe vor der Sendung mit dem Kölner Journalisten und Krimi-Experten Ulrich Noller gesprochen und ihn zuerst gefragt, was wohl die wichtigsten biografischen Wegmarken für diesen Schriftsteller waren. Was hat John le Carré zum Autor von Spionageromanen gemacht?
Also was sicher ganz entscheidend war für seinen Weg, war die Tatsache, dass er zunächst in der Schweiz, später wieder in England Germanistik studiert hat und Deutsch gelernt hat. Außerdem war er einige Jahre lang in den 50er und 60er Jahren in der Nachkriegszeit also tatsächlich für Spionagedienste tätig. Zunächst für den britischen Inlandsgeheimdienst, dann für den Auslandsgeheimdienst. Und im Zuge dessen war er auch wieder in Deutschland eingesetzt, nämlich in Bonn und in Hamburg. Und Deutschland ist immer wieder auch ein zentraler Handlungsort seiner Romane. Und man merkt, dass er sich nicht nur geografisch gut auskennt, sondern eben auch, was die Spionage und ihre Strukturen angeht, da nicht nur theoretisiert, sondern aus dem Vollen seiner Erfahrung schöpfen konnte.
Wenn wir jetzt vielleicht noch einen Schritt zurücktreten, biografisch, dann muss man vielleicht erwähnen, dass John le Carrés Vater im Londoner East End beste Kontakte zu Schwerverbrechern hatte. Inwieweit flossen diese Erfahrungen einer nicht gerade behüteten Jugend in Carrés Werk eigentlich ein?
Ich denke, dass es auch entscheidend war für seinen Werdegang, aber auch für seine Sicht auf die Welt, die ja immer wieder ganz stark von einer grundlegenden Skepsis geprägt war, von einem Zweifel, von einem Gefühl der Unsicherheit, mit dem man umgehen muss. Und genauso, wenn ich die Quellen richtig interpretiere, war sein Verhältnis zu seinem Vater strukturiert, der halt immer wieder nicht da war, vielmehr nicht da war, als dass er da war. Und das war später, als John le Carré dann unter seinem Pseudonym, John le Carré, das ist ja ein Pseudonym tatsächlich, hieß er David John Moore, da musste er immer wieder für seinen Vater auch finanziell eintreten. Das Ganze führte so weit, dass er nicht zur Beerdigung seines Vaters ging, die er allerdings bezahlt hatte. Also da merkt man schon, dass gewisse Entfremdungsgefühle sind, sozusagen von Kind auf gelernt sind in dieser Biografie.
Ulrich Noller, Carré war ja durch seine Geheimdiensttätigkeiten, die Sie eben beschrieben haben, bestens bewandert in den politischen Auseinandersetzungen des Kalten Krieges. Das war ja irgendwie so sein Feld. Und auf diesen Kenntnissen beruhen seine, muss man sagen, größten Bucherfolge. Der Spion, der aus der Kälte kam, von 1963 zum Beispiel. Wie positioniert er sich denn? Schwarz-Weiß-Malerei war, glaube ich, nicht so ganz sein Ding.
Genau, ganz im Gegenteil. Er positioniert sich als Zweifler wieder und auch als Skeptiker. Es gab ja da eine sehr starke Polarisierung in dieser Zeit, insbesondere in den 1960er Jahren, die erst in den 70er Jahren langsam differenzierter angegangen wurde, so die Frontstellung zwischen Ost und West. Und er hat in seinen Romanen über die Figuren und Charaktere, aber auch strukturell schon von Beginn an immer wieder angezweifelt, ob das tatsächlich so richtig ist. Die konkrete Frage, die dabei insbesondere gestellt wurde, war die: Mit welchen Mitteln darf ein Westen, der sich demokratisch versteht, der den Menschenrechten folgt, eigentlich vorgehen gegen so einen Osten oder ein vom Kommunismus geprägtes System, das als diktatorisch wahrgenommen wird? Und da sind eben moralisch unter Umständen bestimmte Grenzen zu setzen. Diese Grenzen wiederum spielten häufig in Fragen der Spionage keine Rolle. Und da hat er so die Widersprüche und die Bugs benannt und aufgedeckt. Und das war damals natürlich eine sehr progressive und unzeitgemäße Art und Weise, auf diesen internationalen politischen Prozesse zu gucken.
Es fällt ja auf, dass Carré gleich in seinem ersten Roman Schatten von gestern von 1961 mit seinem Protagonisten George Smiley, der auch in weiteren Romanen die tragende Rolle spielt, etwas gebrochene Figuren einführt. Also ich würde mal sagen, es sind nicht unbedingt Heldengeschichten, die Carré hier bot.
Ganz im Gegenteil, es sind eigentlich immer gebrochene Figuren, die eigentlichen Helden sind, damit also keine reinen Helden in Anführungsstrichen sein können. Und das sind immer wieder Individuen, die gegen gewissermaßen Systeme oder stärkere Organisationen antreten müssen und sich positionieren müssen, die ihren eigenen Weg finden müssen in Verhältnissen, die eben von größeren Machtblöcken, Systemen geprägt sind. Und dabei oftmals auch ziemlich in die Bredouille geraten, sodass die Frage ist, wie kann man überhaupt seinen Weg finden in so einer Gemengelage? Und da steckt natürlich sehr viel Reflexion über die Conditio Humana in diesen Zeiten auch drin. Die Frage, was das Individuum zählt, was das Individuum auch ausmacht und welche moralischen Kriterien eine Rolle spielen in so einem individuellen Leben, möglicherweise gegen große Widerstände, in einer Zeit, in der eben politische Verhältnisse bis weit ins Private vordringen, ohne dass man dagegen irgendwas unternehmen kann. Man kann nur damit umgehen.
Beim Ost-West-Konflikt ist John le Carré allerdings nicht stehen geblieben. Das Thema war ja dann auch spätestens ab, so Ende 80er Jahre ausgereizt. Auf welchen zeitgenössischen Feldern hat er sich denn noch getummelt und mit welchem Erfolg?
Ja, das ist interessant zu beobachten, wie mit dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges nicht nur für die Geheimdienste neue Rechtfertigungsnotwendigkeiten entstanden, sondern eben auch für Menschen, die sich mit Spionagegeschichten beschäftigt haben. Und er hat im Grunde genommen die Grundmuster seiner Erzählkunst beibehalten, hat sich aber dann mit aktuelleren Themen beschäftigt. Zum Beispiel damit, wie die Pharmaindustrie illegalerweise in Afrika ihr Unwesen treibt mit übelsten Mitteln bei Testungen zum Beispiel. Oder hat sich auch mit dem Waffenhandel beschäftigt. Er hat sich mit der Situation im Nahen Osten, Israel und die Palästinensergebiete auf eine differenzierte Art und Weise auseinandergesetzt und hat aber zugleich auch so in den letzten Jahren wieder eine ganz neue zweite Aktualität gewissermaßen gewonnen, weil ja auch der Kalte Krieg wieder so eine Art Neo-Aktualität gefunden hat. Und da war auch John le Carré plötzlich wieder voll und ganz da, in seinen 80er Jahren. Das finde ich schon bemerkenswert und beeindruckend und geradezu hellsichtig, wie er auf diese Themenkomplexe schaut.
Ulrich Noller, man muss ja sagen, John le Carrés Wirkung ist ja irgendwie immens, ne? Es sind nicht nur die Auflagen seiner Bücher, sondern auch Filmserien haben diese Inhalte adaptiert. Großer Erfolg. Was ist eigentlich sein Erfolgsrezept? Also wenn wir jetzt mal auf die Komposition wie auch auf die inhaltliche Komplexität seiner Bücher schauen, was zeichnet sie aus? Warum fasziniert John le Carré mit seinen Büchern so?
Na, ich glaube, das liegt einfach daran, dass er gewissermaßen seit 6 Jahrzehnten Begleitlektüre zur Zeit geschrieben hat, die sich immer auch wieder aktualisiert und erneuert hat und dabei doch die Umstände, unter denen wir leben in dieser Zeit, nicht nur thematisch, sondern auch eben strukturell in der Anlage, in der Doppelbödigkeit seiner Geschichten gespiegelt und reflektiert hat. Das ist also gewissermaßen eine Literatur, die einem auch ganz viel sagt über sich selbst beim Lesen und über die Umstände, unter denen man lebt in diesen Zeiten, gerade in die Unsicherheit, die sozusagen grundlegend ist für diese Geschichten. Es ist ja auch so, dass sowas wie Identität, eine einfache, klare Identität, das ist soziologisch längst erwiesen, eigentlich eine Illusion ist. Unser Leben ist geprägt von Fremdheit und von Versuchen, diese Fremdheit sozusagen zu überwinden und damit klarzukommen. Und ich meine, dass John le Carré nebenbei gewissermaßen auch in der Hinsicht hochbrisante und aktuelle Literatur zur Zeit geschrieben hat und das seit vielen Jahrzehnten.
Ulrich Noller, der unter anderem Jurymitglied des Deutschen Krimipreises ist, zur Bedeutung des britischen Schriftstellers John le Carré, der am Samstag im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Und nun zu Heinrich Steinfest. Seit über 25 Jahren legt der Österreicher, der seit langem in Stuttgart lebt, nahezu jedes Jahr ein neues Buch vor. Vor allem mit seinen Krimis um den einarmigen chinesischen Privatdetektiv Cheng hat er sich eine treue Lesergemeinde erobert. Nun hat Heinrich Steinfest ein neues Buch vorgelegt, Der Chauffeur, so der Titel. Holger Heimann sagt, worum es diesmal geht.
In Büchern verweben Schriftsteller Handlungsfäden zu Gebilden von ganz eigener Textur. Insofern muss es gar nicht verwundern, ja es ist eigentlich sogar konsequent, dass Heinrich Steinfest seinen neuen Roman nicht in Grußkapitel einteilt, sondern in Fäden. 4 an der Zahl. Vorangestellt hat er der Story um einen untröstlichen Mann, der wie der berühmte Maler Paul Klee heißt, zudem einen Eintrag aus dem etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache. Das Wort Faden meint sprachgeschichtlich demnach ausgebreitete, umfassende Arme. Nun ja, lesen, so könnte man sagen, bedeutet, den ausgerollten Fäden zu folgen. Anfänglich ist das in diesem Fall noch ganz leicht. Paul Klee ist seit 10 Jahren zuverlässiger Chauffeur eines neoliberalen Politikers und mit seinem übersichtlichen Alltag recht zufrieden. Doch ein Unfall, in den er unglücklich verwickelt wird, ändert alles. Der Chauffeur rettet seinen Dienstherrn zwar aus dem brennenden Auto, überlässt jedoch gleichzeitig ein Kind in einem anderen Wagen den Flammen. Das Wissen um die Unterlassung wiegt für Klee schwerer als der Aufschrei der Öffentlichkeit ob seiner fatalen Handlungsweise. Die prompte, aber durch eine üppige Abfindung versüßte Kündigung durch seinen Chef, der es später zum Bundeskanzler bringen wird, akzeptiert Klee als notwendige Konsequenz. Den Schatten über seinem Leben wird er nicht mehr los. Künftig geht es Klee nur noch darum, die Last der Fehlentscheidung erträglicher zu machen. Davon erzählt Steinfest, oder vielmehr, davon hätte er erzählen können. Aber leider verliert er seinen Protagonisten immer wieder im Durcheinander von bizarren Ereignissen, verworrenen Handlungssträngen und obskuren Nebenfiguren aus dem Blick. Paul Klee kauft nach dem Schock zunächst eine Villa im nordwestlichen Baden-Württemberg. Gemeinsam mit der hübschen Immobilienmaklerin Inoue Sander, die ihm das Haus vermittelt hat, macht er daraus ein apartes kleines Hotel, das bald schon beständig ausgebucht ist. So winkt Klee doch noch das Glück oder zumindest eine stille Zufriedenheit. Aber kaum beginnt er seine neue, zurückgezogene Existenz zu genießen, da trifft ihn ein weiterer Schlag. Inoue verliebt sich in die Putzkraft aus Rumänien, die Clara Popa heißt.
Inoues und Claras Liebe war ein guter Zusammenstoß. Und da war niemand, der diesen Zusammenstoß verunmöglicht hätte. Auch Klee nicht, so wenig es ihm gefiel, was da zwischen seiner Partnerin im Leben wie in der Arbeit und seiner Angestellten geschah. Aber auch er schien begriffen zu haben, wie hier ein Plan in Erfüllung ging, gegen den man weder drohen, noch anschreien, noch dessen Vernunft in Frage stellen konnte. Es war darum keine Eifersucht, die ihn erfüllte, sondern Bitterkeit. Er fühlte sich nicht beleidigt, sondern verzweifelt.
Welchem Plan Heinrich Steinfest folgt, das wird indes zunehmend unklarer. Womöglich wollte er Jean Baudrillards Agonie des Realen, eine der Lieblingslektüren von Klee, in literarische Prosa übersetzen und verdeutlichen, dass dort, wo viel passiert, noch längst nicht wirklich etwas geschieht. Vielleicht hat Steinfest auch an das berühmte Gemälde Haupt- und Nebenwege des Malers Paul Klee gedacht, auf dem zahlreiche Pfade ungeordnet ins Abseits führen. Viele eigentümliche Menschen treten in dem anspielungsreichen Roman auf und oft gleich wieder ab. Eine russische Tennisspielerin, eine äthiopische Flüchtlingsfrau mit goldener Stimme, eine trauernde Choreografin, ein schreibender Kommissar, eine mordende Witwe, ein trinksüchtiger Maler und ein geschniegelter Arzt. Sie alle dürfen ein wenig mitmischen. Wozu? Das enthüllt sich nur selten. Steinfest hält sich nie lange damit auf, einem Handlungsstrang zu folgen. Gleich spinnt er den nächsten Faden. Allzu oft gerät ihm das Ganze dabei zu einem unförmigen Knäuel oder er verläuft sich ins Ungefähre. Auf einer Wiese nicht weit vom Hotel lässt der Autor die Raumkapsel landen, mit der die Russen 1957 Laika ins Weltall schossen. Wir schreiben das Jahr 2019. Der Hund indes ist seit seiner langen Reise keinen Tag gealtert. Die Rückkehr des Tieres führt nicht nur zu einer Veränderung im Wesen der Menschen, obendrein wächst ihnen ein Pelz. Aber das ist bloß einer der seltsamen Einfälle, die für die weitere Romanhandlung bedeutungslos sind. Paul Klee jedenfalls bleibt, wie er ist, dünnhäutig und duldsam. Dennoch wird er verlassen. Inoue flieht vor der hysterischen Öffentlichkeit. Zusammen mit ihrer Geliebten und ihren frühreifen Zwillingen, die in ihrer Freizeit Thomas Manns Zauberberg studieren. Später werden sie zu Landart-Enthusiasten, passenderweise in einem Alpensanatorium. Mit Paul Klee hat das wenig zu tun, der ist anderweitig unterwegs. Auf der Suche nach einem spurlos verschwundenen Hotelgast findet er sich plötzlich als Gefangener im Keller seiner Nachbarin wieder. Steinfest mag das Spiel mit Klischees und Erwartungen. Er verquirlt gern Science-Fiction, Thriller und Satire. Lustvoll bedient er sich bei genretypischen Szenarien, nicht ohne sie sogleich ironisch zu brechen. Das ist durchaus von einigem Reiz und zuweilen amüsant zu lesen. Aber man wird den Eindruck kaum los, dass Heinrich Steinfest nicht nur von einem traurigen Verlorenen erzählt, sondern sich selbst verirrt hat in seinem Roman, der zunehmend zerfasert und sich in immer neuen Verweisen verliert. Steinfest springt von einer Episode zur nächsten, führt Figuren ein und hat rasch kein Interesse mehr an ihnen. Dass er Paul Klee ganz am Ende darüber nachdenken lässt, dass es dem Wesen der meisten dieser Fäden entspricht, einfach viel zu dünn zu sein, um gesehen zu werden, macht die Sache nicht besser.
Holger Heimann mit kritischen Anmerkungen zu Heinrich Steinfests Roman »Der Chauffeur«, erschienen bei Piper zum Preis von 22 Euro. Das Buch hat 360 Seiten. Weihnachten naht und auch wenn dieses Mal alles anders ist, Bücher lesen und Bücher verschenken geht eigentlich immer. Die Buchhandlungen liefern uns in diesen Zeiten des erneuten Lockdowns unsere Wunschlektüre in den meisten Fällen auch nach Hause. Hier schon mal ein Geschenktipp für politisch Interessierte von meiner Kollegin Katrin Stövesand, Redakteurin der Sendung Andruck.
Zu wissen und zu akzeptieren, dass Demokratie dauerhaft in Gefahr ist und das gleichzeitig nicht als ständige Bedrohung wahrzunehmen, das bekommt man hin, wenn man Demokratie, eine deutsche Affäre liest, das aktuelle Buch der Historikerin Hedwig Richter. Sie legt dar, wie fragil das Konzept der Demokratie, überhaupt die Idee einer egalitären Gesellschaft, von Anfang an war und ist. Sie zeichnet die Krisen nach, darunter natürlich die NS-Zeit als das vorläufige, wenn auch demokratisch gewählte Ende der Demokratie und was danach errichtet wurde. Sie macht wie ganz selbstverständlich deutlich, welche Schwächen dem System innewohnen, dass Demokratie eben bedeutet, sich zurückzunehmen, sich zu mäßigen, sonst kann ja der Prozess des Aushandelns nie zu einem Ergebnis kommen. Demokratie ist also für Richter ein ganz und gar unvollkommenes Projekt, das eben nicht jeden überzeugt. Wie baut Hedwig Richter das Buch auf? Sie spannt den Bogen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, beginnt also mit den Aufklärern in Europa. Auch die Unabhängigkeitserklärung in den USA spielt natürlich eine Rolle. Dann legt sie einen Schwerpunkt auf die Zeit um 1900, thematisiert Massenpolitisierung, die Etablierung demokratischer Praktiken. Dann die beiden Weltkriege, der Nationalsozialismus, wie gesagt, als schlimmste Krise. Der zeigt, welche Abgründe sich auftun, wenn Nationalismus und Demokratie sich verbinden. Nach dem Krieg, so schildert sie, herrschte dann weitgehend demokratischer Konsens in Europa und davon ausgehend kommt sie zu den heutigen Bedrohungen der Demokratie. Der Ausblick, den Hedwig Richter am Schluss gibt, lautet: Demokratie ist ein mühsames Lern- und Selbsterziehungsprojekt. Außerdem, so Richter, brauche es fördernde und stabilisierende Umstände. Zentral sind dabei ihr Wohlstand und Bildung. Wer also nach diesem seltsamen Jahr eine ehrliche, aber dennoch optimistische Perspektive benötigt, sollte dieses Buch lesen.
Katrin Stövesand empfahl das Buch Demokratie, eine deutsche Affäre von Hedwig Richter. CH Beck Verlag, 400 Seiten, 26,95 Euro. Heute Abend ab 19.15 Uhr mehr zu politischen Büchern in Andruck. Und morgen wird die gesamte Büchermarktredaktion Redaktion ihre Buchgeschenktipps vorstellen, wie gewohnt ab 16.10 Uhr. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Ralf Krauter. Da können Sie unter anderem ein Gespräch hören zur möglichen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen bis Weihnachten. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.